Das Thema wird heute sein, das Gebet des Paulus für die Gemeinde. Und ja, wir haben schon viel gesungen, viel Lobpreis den Herrn, viel angebetet, auch über unseren Glauben gesungen, unser Glaubensbekenntnis gesungen, einen kleinen Rückblick gehabt auf vergangene Predigten. Und ich möchte jetzt zu Anfang einfach ein paar Fragen stellen, die ihr im Herzen beantworten könnt. Ihr braucht euch nicht zu melden oder Ja oder Nein rauszurufen, einfach für euch selbst. Glaubst du, dass Gott dich begnadigt hat, dass er dich vom Tod gerettet hat, indem wir aufgrund unserer Sünde sind oder waren? Glaubst du, dass du mit Jesus auferweckt bist aus dem Tod und das nicht aus eigenen Werken, sondern allein aus Gnade? Glaubst du, dass Gott dich mit jedem geistlichen Segen gesegnet hat? Glaubst du, dass Gott dich mit dem Heiligen Geist der Verheißung versiegelt hat? Glaubst du, dass alles unserem Herrn Jesus unterworfen ist? Glaubst du, dass du mit Jesus zusammen, dass du in Jesus als neue Schöpfung geschaffen bist zu guten Werken? Glaubst du, dass du mit Jesus zusammengeschlossen bist zu seinem Leib, seiner Gemeinde, von dem er das Haupt ist? Glaubst du, dass Jesus der Herr über allem ist, auch über der Gemeinde? Glaubst du, dass alle Ehre dem Herrn Jesus gebührt, dass alle Ehre dem Vater im Sohn Jesus zusteht? Glaubst du, dass du vor Grundlegung der Welt von Gott auserwählt wurdest, um vor ihm heilig und tadellos zu sein? Glaubst du, dass du Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenosse bist? Lebst du danach? Leben wir nach dem, wozu wir berufen und geschaffen sind? Leben wir zur Ehre Gottes? Wandeln wir in den Werken, zu denen er uns geschaffen hat? Stehen wir in dieser Welt abgesondert und losgelöst von den Begierden, den Wünschen, dem Wesen dieser Welt? Leben wir als Christ? Lebe ich als Christ? Lebst du als Christ? Bevor du die Frage innerlich mit einem Ja abtust, lass mich nochmals fragen. Lebst du als ein heiliges und gehorsames Kind Gottes, berufen zu guten Werken, als Teil seines heiligen Tempels, als Licht seiner Heiligkeit? Lebst du als Christ? In den letzten Monaten haben wir auf vielseitige und beeindruckende Weise die ersten drei Kapitel des Epheserbriefs durchgearbeitet und wir sind noch nicht ganz fertig. Und in diesen ersten drei Kapiteln geht es, wenn ihr euch an die Einführungspredigt vom Uli erinnern könnt, darum, was wir in Jesus haben, unser Heil in Christus. Darum geht es in den ersten drei Kapiteln. Und eins ist dabei sehr deutlich geworden in den letzten vielen Predigten. Die Reichtümer des Herrn sind unerschöpflich. Unendlich. Unbegreiflich, absolut herrlich. Wir haben alles in unserem Herrn Jesus und noch viel mehr, als wir uns hier denken könnten. Aber das heißt nicht, dass wir nur Friede, Freude, Eierkuchen haben. Wir müssen auch leiden, weil wir Menschen sind in dieser Welt, weil wir Christen sind in dieser Welt, aber mit der Hoffnung auf den Herrn. Wir müssen Schwierigkeiten durchleben, aber aus der Kraft unseres Herrn. In allem, was uns zustoßen kann, sind wir dennoch geborgen im Herrn. Das sind auch unsere Segnungen in Christus. Und wir sind geschaffen als neue Schöpfung, geschaffen zu guten Werken, in denen wir wandeln sollen. Darüber hat Gerhard gepredigt. Geschaffen als Heilige, als Geheiligte, geschaffen zum Gehorsam, geschaffen als Zeugnis für Jesus Christus. Francis Schaeffer sagte, die frühen Christen wurden nicht deswegen verfolgt, weil sie Jesus anbeteten. Sie wurden deswegen verfolgt, weil sie nur Jesus anbeteten. Die meisten hier in diesem Raum heute nennen sich Christen. Sie bekennen sich zu Jesus als ihren Herrn und Gott. Aber viele leben nicht so. Sie leben nicht allein für ihn, sie verehren nicht allein ihn. Bei vielen von uns kann man nicht sehen, ob oder dass sie Christen sind. Ihr Zeugnis für Jesus ist nicht vorhanden. Die Behauptung, Jesus zu lieben, wird nicht durch Taten oder Worte gestützt. Das Zeugnis, das wir als Christen in der Gemeinde nach außen abgeben sollen. Und auch nach innen ist nicht da. Es wird in den nächsten drei Epheser-Kapiteln genau darum gehen, wie wir als Christen in der Gemeinde leben sollen. Und das wird sehr herausfordernd, davon bin ich überzeugt. Die kommenden Monate werden für uns alle sehr herausfordernd. Jeder Einzelne von uns wird wahrscheinlich durch den Text, der kommen wird, überführt werden. Und heute lesen wir ein Gebet von Paulus. Das Gebet, das die Brücke schlägt zwischen dem, was wir in Jesus haben und dem, was wir für Jesus sein sollen. Das Gebet des Paulus steht nach der Ausführung dessen, was Gemeinde ist und damit, wer wir in Christus sind. Und leitet über zu Kapitel 4, wo es um unser Leben und Wirken in der Gemeinde geht. Und dabei liegt dem Gemeindewesen der Gedanke zugrunde, dass wir Gottes Werk sind, geschaffen zu guten Werken, dass wir in ihnen wandeln zur Ehre seines Namens. Und in der Gemeinde selbst, das wird dann später kommen, dient ein jeder Einzelne von uns dem anderen zur Ermutigung und zum Aufbau der Gemeinde selbst zur Ehre Gottes. Das vorliegende Gebet, das wir jetzt heute anschauen, ist also Paulus' Bitte an Gott, dass er uns mit dem voll ausstattet, was wir benötigen, um als Christ im Gehorsam zu leben. In diesem Gebet geht es darum, wie die Gemeinde das Licht sein kann, das sie sein soll. Das heilige Leben, der Gehorsam als Christ, ist grundlegend, aber nicht aus Gesetzlichkeit und nicht aus falscher Frömmigkeit, sondern aus Liebe zum Herrn Jesus. Und wie wir rein aus dieser Liebe leben können, ist Inhalt dieses Gebets und darum soll es heute gehen. Nämlich als tatsächlich verbindendes Element der Predigten, die vorher und nachher stattfinden und stattgefunden haben. Ich möchte also jetzt den Predigttext für heute vorlesen und ich lese wieder aus der neuen evangelistischen Übersetzung vor und bitte dazu aufzustehen. Deshalb knie ich mich hin vor dem Vater, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt. Er möge euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit beschenken, dass ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in seiner Liebe fest eingewurzelt und gegründet seid, damit ihr zusammen mit allen, die Gott gehören, imstande seid, das ganze Ausmaß zu erfassen, seine Breite, Länge, Höhe und Tiefe, ja, zu erkennen, was alle Erkenntnis übersteigt, die unermessliche Liebe, die Christus zu uns hat. So werdet ihr bis zur ganzen Fülle Gottes erfüllt werden. Dem, der so unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder erdenken und der mit seiner Kraft in uns wirkt, ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Jesus Christus von Generation zu Generation in alle Ewigkeit. Amen. Soweit. Ich werde im weiteren Verlauf der Predigt dieses Gebet anhand der Schlachterübersetzung betrachten. Das ist nur für den einfachen Überblick, was steht ungefähr grob drin, damit wir uns orientieren können, sprachlich leichter zu verstehen als die Schlachter. Gehen wir zum ersten Punkt, der Adressat des Gebets. An wen ist das Gebet gerichtet? Nachdem Paulus das Geheimnis Gottes, das sich hier in der Gemeinde widerspiegelt, dargelegt hat und gut ausgeführt hat, schreibt er hier, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält. Und er beendet dann das Gebet mit dem Satz, dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeiten. Amen. Gott bildet Anfang und Ende des Gebets. Das ist wichtig. Wir sind es so gewohnt, in unserem Trott, in unserem christlichen Leben, in unserem ständigen Dasein als Christen, Jesus als Gott zu sehen und fertig. Und ja, Jesus ist Gott, aber da gehört noch viel mehr dazu. Wer denkt ernsthaft in seiner Freizeit darüber nach, wer und wie Gott eigentlich ist? Wir haben große Begriffe für Gott, viele aus der Bibel, die wir nicht erfassen können. Zu Recht, Gott ist so groß, dass wir nicht erfassen können. Aber machen wir uns irgendwann mal Gedanken über diese Begriffe? Denken wir darüber nach, was damit einherschwingt? Ewig, heilig, herrlich, allmächtig, souverän, Herrscher, Anfang und Ende, Gott. Ich bin davon überzeugt, dass unser christliches Leben, und ich schließe uns alle damit ein, mich auch, dass unser christliches Leben ganz anders gelebt werden würde, wenn wir auch nur ein wenig mehr verstünden, wer Gott eigentlich ist. Und nicht nur das, auch was Gott eigentlich gemacht hat. Paulus beginnt hier sein Gebet mit dem Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält. Von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält. Wir haben in den Predigten zuvor ausführlich gehört, dass Gott aus Juden und aus Heiden seinen Tempel baut. Wir haben gehört, dass er das alles vor der Zeit schon beschlossen hat. Wir haben gehört, dass Gott alles dem Sohn unterworfen hat. Alles, jeden Einzelnen. Es gibt keinen Menschen, es gibt keine Familie oder Vaterschaft oder Geschlecht, je nachdem, was in eurer Übersetzung steht. Es gibt kein Königreich, das nicht durch Gottes Gnade entstanden ist und erhalten wird. Es gibt kein Geschlecht, das nicht aus Gottes Allmacht entstanden ist. Vor Gott war nichts, nach ihm ist nichts. Alles ist aus ihm, alles besteht in ihm, alles wird durch ihn erhalten. Wenn Paulus hier seine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus beugt, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dann zeugt das von der unbegreiflichen Herrlichkeit, Überlegenheit und Allmacht des Herrn und Gottes. Und Paulus beendet sein Gebet damit, dass diesem Gott, der mehr kann, als wir uns jemals vorstellen oder auch nur erbitten könnten, dass diesem Gott alle Ehre sei. Und zwar die Ehre in der Gemeinde. Die Gemeinde sind wir, geschaffen zu guten Werken, zu seinem Zeugnis. Die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus, das ist der Sohn Gottes, Gott, in dem alles vereint ist und dem alles für alle Ewigkeit unterworfen ist. Die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Das sind nicht nur alle Menschen, alle Wesen, alles Leben, das bisher existierte, sondern alles und alle, die überhaupt noch existieren werden, und zwar in Ewigkeit. So groß ist unser Gott. Das ist unser Gott. Wenn wir zu Gott ins Gebet gehen, so wie Paulus hier, sind wir uns dieser unendlichen Überlegenheit, dieser absoluten Herrlichkeit, dieser ehrfurchtgebietenden Heiligkeit, dieser unerschöpflichen Herrschaft eigentlich bewusst? Ich weiß, dass ich es oft nicht bin. Wie lakonisch treten wir oft vor den einen, den wahren? Wie gleichgültig stehen wir oft vor dem Gott und Schöpfer dieses Universums, vor dem Vater der Ewigkeit? Paulus betet zu Beginn des Epheserbriefs dafür, dass wir erkennen dürfen, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes ist. Und wir haben in den vergangenen Predigten vielfach gemerkt, wie unfassbar gewaltig das eigentlich alles ist. Wir können ja selber nicht wirklich begreifen, was wir da predigen oft. Die Herrlichkeit und Unfassbarkeit dessen, dass Gott selbst für uns am Kreuz gestorben ist, wir haben es im Abendmahl gefeiert. Es enthält mehr Schätze, als wir uns jemals vorstellen können. Und wenn wir Gott anfangen, in seiner unvergleichlichen Größe, in seinen herrlichen Eigenschaften, in seiner Gewalt und Allmacht zu suchen und zu erkennen oder erkennen zu suchen, dann werden wir vielleicht das Ausmaß all dieser Reichtümer besser erkennen können. Und jetzt sage ich das Ganze ein bisschen weniger durch die Blume, sondern direkter. Wenn ich nicht über die Rettung staunen kann, die Jesus für mich getan hat, wenn du nicht über die Rettung staunen kannst, die von Jesus herkommt, kennst du Gott? Ich glaube nicht und ich glaube auch nicht, dass wir uns selbst dann kennen, wenn wir nicht in Staunen kommen über diese Allmacht. Wenn Paulus in unserem Text, in unserem Gebet vom Reichtum seiner Herrlichkeit betet oder auch von der Breite, der Länge, der Tiefe und Höhe, oder wenn er von der Erkenntnis übersteigenden Liebe unseres Herrn Jesus betet. Oder wenn er über die Kraft Gottes betet, die in uns wirkt und über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir verstehen oder bitten können. Denken wir dann darüber nach, welche unfassbare Größe Gottes durch diese Begriffe impliziert wird? Können wir Gott eigentlich erkennen in diesen Worten oder sehen wir mehr uns selbst? Und dann aber, wenn ich auf diese Größe Gottes schaue, zu sehen, dass Paulus diesen unendlichen, diesen herrlichen, diesen heiligen, diesen mächtigen Gott als Vater bezeichnet. Und zwar als Vater, den wir laut Römer mit dem Kosenamen Papa ansprechen dürfen. Dann komme ich nicht mehr aus dem Staunen heraus. Dieser allmächtige Gott ist unser liebevoller Vater. Aber täuscht euch nicht, es geht hier nicht um den respektlosen Umgang mit dem netten Himmelspapa. Dem gegenüber steht ganz krass Paulus' Formulierung hier. Denn er nennt Gott Vater und betont zum Schluss, dass Gott in seiner Allmacht in uns wirkt. Aber er beugt seine Knie vor dem Vater. Und er betont, dass ihm die Ehre gebührt in der Gemeinde für alle Ewigkeit. Ja, es ist unser liebevoller himmlischer Vater, aber es ist auch unser heiliger Gott. Und es mag vielleicht etwas unpassend anmuten, dass ich hier so viel Zeit darauf verwende, um über Gottes Größe zu sprechen. Aber für den nächsten Punkt und überhaupt für das Leben als Christ ist dieser Punkt außerordentlich wichtig. Und ich denke, wir können es gar nicht oft genug betonen. Das Wissen um Gottes überlegene Allmacht und herrliche Heiligkeit und seine gleichzeitige väterliche Liebe ist essentiell, um weder in Gesetzlichkeit noch in falsche Freiheit zu verfallen. Es gibt Christen, die sind gesetzlich, und es gibt Christen, die leben nicht christlich. Beides nicht in Ordnung. Beides ist falsch und beides erhebt den Menschen über Gott. Wir haben einen Gott, von dem wir unsere Knie beugen sollen, weil wir nicht anders können, wenn wir ihn erkennen, wie er ist. Und wir haben einen Vater, der uns wieder aufrichtet, weil er uns die Kraft dazu gibt und weil er uns liebt, weil er so ist. Kommen wir zum Inhalt des Gebets, nachdem wir über den Adressaten gesprochen haben. Was betet Paulus jetzt zu unserem Gott und Vater? Er betet, dass er euch, und ich denke, ich kann sagen, dass er uns, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in eure Herzen wohne. Paulus betet hier zwei Dinge. Erstens, dass er uns nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit durch seinen Geist mit Kraft am inneren Menschen stärkt. Und zweitens, dass Jesus durch den Glauben in unsere Herzen wohnt. Zu Punkt 1. Wir wissen aus Kapitel 1, Vers 13, dass wir, wenn wir gläubig geworden sind, wenn wir wiedergeboren sind, mit dem Heiligen Geist versiegelt sind. Was meint Paulus also mit diesem Gebetsanliegen? Was will Paulus bitten? Gott macht aus uns Menschen, wenn wir wiedergeboren werden, eine neue Schöpfung, einen neuen Menschen. Aber diese neue Schöpfung ist noch nicht ganz vollkommen. Das werden wir erst beim Herrn selber sein. Solange wir hier sind, bleiben wir immer noch im alten Menschen behaftet, ein Stück weit. Wir wissen nämlich aus Römer 7 zum Beispiel, dass der alte Mensch, die sündige Natur, zu einem gewissen Grad erhalten bleibt. Wir sind nicht mehr der alte Mensch, wir sind eine neue Schöpfung, aber der alte Mensch ist noch da. Paulus bezeichnet diese Diskrepanz als den Kampf des Geistes gegen das Fleisch. Und dabei ist der Geist der neue Mensch aus Christus und in Christus und das Fleisch ist der alte Mensch, die sündige Natur, die in einem jeden von uns immer noch da ist. Und wir wollen jetzt gar nicht so sehr auf die Details eingehen, sie sind zwar sehr spannend und auch hilfreich, aber den Rahmen, den möchte ich nicht zu sehr überziehen heute. Punkt ist, wer ein wiedergeborener Christ ist, wer ein wiedergeborenes Kind Gottes ist, ist im Innern ein neuer Mensch. Und dieser neue Mensch strebt den Gehorsam zu Gott an, weil er die Schöpfung Gottes ist. Aber der alte Mensch, der auch noch in uns kämpft, strebt gegen Gott. Und ich nenne das die Schizophrenie des christlichen Lebens. Wir Christen wollen einerseits Gott dienen und andererseits auch nicht. Aber hier haben wir schon eine wichtige Antwort auf die Frage, was wir denn als Christen tun können, um gehorsam leben zu können. Denn das erwartet Gott ja von uns. Indem wir hauptsächlich aus diesem neuen Menschen leben. Und wie geht das? Indem Gott unseren inneren Menschen durch seinen Geist mit Kraft stärkt. Das ist wichtig, nicht wir. Gott stärkt uns. Sobald ich anfange, gehorsam sein zu wollen, bin ich gesetzlich. Aber Gott stärkt meinen inneren Menschen und stärkt damit den Willen, gehorsam sein zu wollen. Das ist ein Gnadengeschenk, das Gott unseren inneren Menschen durch seinen Geist mit Kraft stärkt. Und es ist eine Bitte, die wir alle Zeit vor Gott bringen sollten. Wenn wir den Herrn Jesus wirklich lieben, von Herzen lieben, dann wollen wir ihm dienen. Dann wollen wir ihm gehorsam sein. Dann wollen wir heilig leben. Und wenn wir daran immer wieder scheitern, dann sollten wir Gott auf Knien anflehen, dass er uns dabei hilft. Dass er uns durch seinen Geist am inneren Menschen stärkt. Denn er tut es. Er schenkt es. Wir müssen ihn darum bitten. Liebst du den Herrn? Liebst du ihn wirklich? Kämpfst du mit ihm für ihn? Fliehst du im Gebet und flehst um den Beistand des Geistes Gottes in uns? Oder gibst du dich zu schnell der Natur deines alten Menschen hin? In Hebräer 12, Vers 4 schreibt der Autor, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Aufs Blut widerstanden. Ich habe noch nicht aufs Blut widerstanden. Ich liebe meine Frau, aber diese Aussage ist wenig glaubhaft, wenn ich nicht einmal versuche, ihr zu gefallen. Ich sollte meiner Ehefrau die Ehre geben, die ihr als meine Ehefrau zusteht. Ich sollte ihr meinen Beistand geben. Sie ist meine Frau, ich liebe sie. Das ist eigentlich klar. Ist die Aussage, ich liebe Gott, glaubhaft, wenn man nicht darum kämpft, ihm zu gefallen? Wenn man sich nicht bemüht, bei ihm zu bleiben? Viele von uns leben nicht für oder mit Jesus, sondern sagen es nur. Und ich ertappe mich selber auch immer wieder dabei. Und das Traurige daran ist, in ihm haben wir den Sieg über die Sünde. In ihm haben wir das Versprechen, am inneren Menschen durch die Kraft seines Geistes gestärkt zu werden. Aber anstatt um die Stärkung durch seinen Geist zu bitten, trüben wir lieber den Geist Gottes in uns mit allem anderen. Zu Punkt 2. Paulus bittet darum, dass Jesus Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohne. Ja, wohnt Jesus denn nicht in den Herzen der Gläubigen? Oder was meint Paulus hier? Er schreibt in Galater 2, Vers 20, ich aber bin mit Christus gekreuzigt. Nun lebe ich aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Das ist der neue Mensch, die neue Schöpfung, in der Christus durch seinen Geist in uns lebt und unseren Geist ermutigt und stärkt. Und dann schreibt Paulus weiter, was ich jetzt aber im Fleisch lebe, alter Mensch, was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Das ist der alte Mensch, der in seinem Wesen gegen Gott geht. Doch Paulus beruft sich hier auf den rettenden Glauben. Und das ist ein großartiger Punkt. Der rettende Glaube, der uns erlöst und befreit hat von diesem alten Menschen und sagt, dass wir im Glauben leben können. Aus unseren Herzen kommt die Sünde. Jesus erklärt das relativ ausführlich in Markus 7, Vers 21 bis 23. Gott hat unser Herz erneuert, wenn wir an ihn glauben. Er hat es in unseren Herzen hell werden lassen, indem wir mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes durch Jesus erleuchtet worden sind. Aber die tiefen, sündigen Triebe unseres alten Menschen bleiben im Herzen erhalten, obwohl wir davon befreit sind. Ein Kind Gottes hat kein böses Herz mehr. Er hat ein erneuertes Herz von Gott. Aber die alten Lüste, die sind noch da und versuchen, die Herrschaft wieder zurückzuerobern. Die alten Begierden. Jetzt ist es aber wichtig, ein Kind Gottes ist nicht mehr Knecht seiner Natur. Er ist kein Sklave mehr der Sünde, die im Herzen immer wieder hochkommen möchte, sondern ist ein befreiter Knecht von Jesus Christus. Und darum können wir über die Sünde triumphieren, wenn Jesus unser ganzes Herz ausfüllt. Wenn wir so wie Paulus bitten, dass wir, was wir im alten Menschen noch leben, nur im Glauben auf Christus leben. Lasst uns also zu Gott kommen, genauso wie der Vater des besessenen Jungen zu Jesus kam und rief, ich glaube, Herr, hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. Wenn wir Christus nicht nur als Herrn bezeichnen, sondern er auch als Herr in unserem ganzen Herzen wohnt und regiert, werden wir im Gehorsam an ihm leben. Aus seinem Wirken, aus seiner Kraft, nicht aus meiner. Nun haben wir uns im Groben angesehen, wofür Paulus betet. Es lohnt sich, das zu Hause weiter zu vertiefen. Da steckt ganz viel drin. Aber wozu betet er diese zwei Punkte? Damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die durch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid. Wahnsinn. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch an Friedels Predigt zur Dreieinigkeit, wo er sehr wertvoll und gut herausarbeitete, meines Erachtens nach, dass die Dreieinigkeit in sich die höchste und vollkommenste Ausdrucksform der Liebe ist. Gott ist die Liebe und lässt uns an dieser Liebe teilhaben, indem wir wiedergeboren sind durch die Gnade des Vaters, erlöst durch das Blut des Sohnes und versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wenn wir, was wir im Fleisch leben, oder was wir noch im Fleisch leben, im alten Menschen leben, im Glauben an den Herrn Jesus Christus leben, und wenn wir im inwendigen Menschen gestärkt werden, dann sind wir gewurzelt und gegründet in der Liebe Gottes. Die Folge davon, vom Geist am inwendigen Menschen gestärkt zu werden und davon, dass Jesus durch den Glauben voll in unserem Herzen lebt, ist die Verwurzelung und die Gründung in der Liebe Gottes. Das zeigt sich in unserem Bibeltext ganz besonders stark durch die Betonung der Dreieinigkeit, die uns zum Glaubensleben im Gehorsam befähigt. Ich bitte euch dazu jetzt gut zuzuhören. Das ist wirklich cool. Denn da steht geschrieben, dass der Geist Gottes und stärkt am inneren Menschen mit seiner Kraft. Dann steht geschrieben, dass der Sohn, Jesus Christus, durch den Glauben in uns wohnt. Und wozu? Damit wir erfüllt werden bis zur ganzen Fülle Gottes des Vaters. Wow! Das Geheimnis Gottes besteht darin, alles unter dem Namen Jesus zu vereinen, ihn über alles zu stellen. Und zur Ausführung dieses Plans hielt Gott es nicht nur für angemessen, sondern für wünschenswert, jeden einzelnen von euch, der an Jesus Christus glaubt, in diesen Plan zu inkludieren, persönlich. Denn es heißt zu Beginn des Briefs, dass er dies nach dem Wohlgefallen seines Willens durchführt. Gott, der Gott, dem allein die Ehre gebührt, hat es gefallen, uns persönlich unzertrennlich in seinen ewigen Plan mit einzuschweißen. Bist du dir dessen bewusst, dass die gesamte Dreieinigkeit in und an dir am Werk ist, wenn du ein wiedergeborener Christ bist? Cool, oder? Die Liebe, in der wir gewurzelt sind, führt also dazu, dass wir begreifen und schlussendlich bis zur ganzen Fülle Gottes erfüllt werden. Was begreifen dem voraus geht, nämlich die Erkenntnis der Breite, der Länge, der Tiefe und der Höhe. Worauf beziehen sich Breite, Länge, Tiefe und Höhe? Da gibt es verschiedene Auslegungsansätze. Mir persönlich gefällt der am besten, dass es sich auf das Geheimnis Gottes bezieht und all seine Implikationen, die damit einhergehen. Denn ist es nicht das Geheimnis Gottes, das Paulus vorher ausführlich erörtert? Und immerhin schließt Paulus das Gebet um die Erkenntnis von Breite, Länge, Tiefe und Höhe damit ab, dass dem Vater in Jesus alle Ehre in der Gemeinde sei. Außerdem ist das Ziel des Briefs, uns als Gemeinde dahin zu führen, dass wir entsprechend seines Plans leben, den Gott schon vor Zeiten festgelegt hatte, nämlich sein Geheimnis. Und wie könnten wir dieses gewaltige Geheimnis begreifen, ohne die Hilfe unseres Herrn? Wie könnten wir seine Breite, Länge, Tiefe und Höhe erkennen, ohne die Unendlichkeit und Herrlichkeit unseres Gottes zu erkennen? Und damit einher kommt auch die Bitte um die Erkenntnis der Liebe des Christus, die aber alle Erkenntnis übersteigt. Diese Liebe, die aus Christus ist und die in Christus ist, ist die Grundlage des gesamten christlichen Glaubens. Und die Liebe des Christus ist ja genau das, worauf wir gewurzelt sind als Christen. Die Liebe ist das Band der Vollkommenheit. Und wahre Liebe zu uns aus Gott strömt in Erkenntnis und Urteilsvermögen über. Jesus sagt, dass wer ihn liebt, seine Gebote hält. Und die gesamte Liebe unseres Herrn Jesus zu erkennen, heißt eben, Gott, so wie bereits am Anfang diskutiert, zu erkennen, denn er ist die Liebe. 1. Johannes 4,16. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Es folgt also daraus unsere Erfüllung bis zur ganzen Fülle Gottes. Und daraus der Gehorsam. Denn wenn Gott vollkommen erfüllt, der will nicht ungehorsam sein. Jesus sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Ein kurzer wichtiger Punkt noch dieses Abschnitts ist der Zusatz mit allen Heiligen. Es ist uns unmöglich, solange wir nicht beim Herrn sind, alles zu kennen und zu erkennen und zu verstehen. Wir brauchen einander, wir brauchen uns als Gemeinde, jeder mit seinen eigenen Gaben und Fähigkeiten, damit wir zusammen heranwachsen können als vollkommener Leib unseres Herrn Jesus Christus. Darum wird es dann in der Herbstserie ausführlicher gehen. Wir brauchen einander, damit wir zusammen zur Ehre des Herrn leben können. Und nicht nur wir uns, sondern alle Christen, die leben und auch gelebt haben. Eine Ermutigung von meiner Seite, beschäftigt euch mit Kirchengeschichte. Wir sind nicht die ersten Christen, die Jesus kennen. Gut, kommen wir zum Schluss. Ich hoffe, dass ich nicht zu schnell bin. Ich möchte noch zusammenfassen, was ich jetzt gesagt habe. Wir haben einen herrlichen, einen unendlichen, einen gewaltigen, einen ewigen, einen dreieinen Gott, der uns in der Durchführung seines ewigen Ratschlusses gerettet und zu einer Gemeinde zusammengeführt hat. Dies nicht, damit wir uns mit pseudoreligiöser Frömmigkeit einem ruhigen Leben widmen können, sondern damit wir als Licht sein Zeugnis für seine Herrlichkeit sind. Für die Herrlichkeit in der Ewigkeit, im Gehorsam und im aktiven Leben eines Christen persönlich und in der Gemeinde. Und dafür betet Paulus für uns. Und er betet dafür, dass wir nach dem Reichtum der Herrlichkeit Gottes durch seinen Geist am inneren Menschen gestärkt werden, durch die Kraft Gottes. Er betet dafür, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt. Daraus, so betet Paulus, erfolgt unsere Befähigung, in Liebe gewurzelt das Geheimnis Gottes und die Liebe Christi ein Stück weit besser begreifen zu können. Und daraus wiederum folgt, wenn wir die Bibel studieren, unweigerlich der Gehorsam zur Ehre unseres Vaters in Jesus Christus. Und um das zu verdeutlichen, möchte ich das Gebet, das Paulus den Kolossern schreibt, vorlesen, damit ihr seht, dass ich nicht nur etwas aus den Fingern sauge. Denn in Kolosser 1, Vers 9 bis 11 schreibt Paulus: Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit und so weiter. Es geht um Gehorsam im Glauben zu seiner Ehre, nicht damit wir gut vor Gott dastehen. Gehorsam und heiliger Lebenswandel sind nicht optional als Christen. Sie sind ein notwendiges Zeugnis wahrer Liebe zu Jesus Christus. Wenn du sagst, dass du Jesus liebst, aber es nicht durch deine Taten oder dein Handeln, durch Gehorsam oder auch durch deine Worte bezeugst und auch nicht einsiehst, dass du es tun solltest, dann glaube ich dir nicht, dass Jesus dich liebt. Entschuldigung, andersrum. Dann glaube ich dir nicht, dass du Jesus liebst. Jesus liebt dich. Und ich berufe mich dabei auf 1. Thessalonicher 4, Vers 8, wo geschrieben steht: Deshalb, wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der doch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Der Vers steht nach der Aufforderung, heilig zu sein. Liebst du den Herrn Jesus, schaffst es aber nicht, ihm deine Liebe zu zeigen, dementsprechend zu leben, aber du willst es wirklich, dann verzweifle nicht darüber. Wirf es dir nicht vor, sondern geh zum Herrn. Denn unser Gott ist nicht nur der allmächtige Gewaltige, sondern er ist auch unser liebevoller Vater, der seine Hand zu dir ausstreckt und der mehr zu tun vermag, als wir jemals erbitten könnten und uns auch nur vorstellen könnten, was wir erbitten könnten. Komm mit mir heute vor den Thron des allmächtigen Gottes und bete mit mir nachher das Gebet des Paulus. Und fühl dich frei, dich tatsächlich hinzuknien. Gott ist es wert, dass man vor ihm niederkniet. Er wird dich erheben und tragen. Ich möchte zum Abschluss beten. Du herrlicher, großer Vater unseres Herrn Jesus, unser Vater, wir beugen uns vor dir und bitten dich, stärke uns am inneren Menschen durch deinen Geist. Vater, hilf unserem Glauben, sodass Christus in unseren Herzen wohnt und regiert, damit wir in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig sind, mit der ganzen Gemeinde zu begreifen, was das vollkommene Ausmaß deines Geheimnisses ist und die Liebe deines Sohnes Jesus Christus immer mehr zu erkennen, obwohl wir sie nie ganz erkennen können. Vater, wir bitten dich darum, damit wir von deiner Herrlichkeit erfüllt dazu in der Lage sind, nach deinem Willen und Wesen zu deiner Ehre zu leben. Dir, der du viel mehr tun kannst, als wir bitten oder verstehen könnten, der du alles bewirkst mit deiner Kraft, die in uns wirkt, dir sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus in alle Ewigkeit. Danke, Vater, dass du uns gerettet hast. Amen.